gar nicht so lange her, dass ich bei euch war. Und ich sagte ja, ich möchte eigentlich die Fortsetzung machen von dem, was wir begonnen haben, was so weltweit läuft und auch in unserem Land und was der Herr vorhat in unserem Land. Wir hatten letztes Mal dieses Lied gehört. Es ist Gnadenzeit, jetzt ist Gnadenzeit, jetzt ist Erntezeit. Gott möchte gerade diese Zeit benutzen, um sehr viele Menschen zu sich zu ziehen durch Jesus Christus. Und so bitte ich dich jetzt, Vater, dass du durch deinen Heiligen Geist mir die richtigen Worte in den Sinn gibst und dass diese Worte auch in den einzelnen Herzen Frucht bringen. Und dass ein lebendiger Same in die einzelnen Herzen hineingepflanzt wird, der 160 und 30-fältig Frucht bringt. Herr, rede du zu uns, nichts Eigenes, sondern das, was du für uns hast. Du weißt, was jeder Einzelne braucht, wie wir hierher gekommen sind. Und wir sind zu dir gekommen als hungrige und durstige Menschen, die das Brot des Lebens wollen. Und das Wasser des Lebens umsonst. Wir danken dir, dass wir keine Waisenkinder sind, sondern dass du uns reichlich beschenken wirst. Amen. Letztes Mal hatten wir besprochen Matthäus 24, so ein bisschen Endzeit-Szenarien. Und haben uns dann aber festgebissen auf diesen Vers 14, Matthäus 24, wo es heißt, das Evangelium wird auf der ganzen Erde verkündigt werden, allen Nationen, allen Stämmen, allen Völkern. Und dann wird das Ende kommen. Und wir haben auch gehört, dass es in der Bibel drei Ernten gibt. Die Vorlese, die Hauptlese und die Nachlese. Und wenn ich die Sache richtig sehe, geschieht weltweit die Haupternte für das Volk Gottes. Es sind noch nie so viele Menschen zum Glauben gekommen, wie in diesem neuen Jahrhundert ab Jahr 2000. Die ganzen 1900 oder 2000 Jahre vorher nicht zusammen. Jeden Tag kommen Tausende von Menschen zum Glauben, ob jetzt in China oder vor allen Dingen in der muslimischen Welt. Es ist unwahrscheinlich. Und wir haben gehört, dass in der Bibel das schon vorher gekündigt und vorangesagt wurde. Und zum Schluss haben wir den Joel gelesen. Und dort im Joel 2, so ab Vers 21, steht, dass wir uns nicht fürchten sollen von der Zeit, die kommt, sondern wir sollen fröhlich sein. Denn Gott wird Gewaltiges tun und er tut schon Gewaltiges. Wir haben aber auch festgestellt, dass überall die Leute zum Glauben kommen, wirklich in Massen zu Tausenden, außer in Europa und in Deutschland. Und wir haben uns daran erinnert, an das Wort Gottes, wo Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Wir haben gehört, dass einer dieser Letzten die japanische Nation ist, wo es sehr schwierig war. Über viel Zeit. Ich weiß nicht, ob ich euch das Beispiel gesagt habe. Es kann sein, es war zu der Zeit, wo eben sehr schwer war, dass in Japan das Evangelium verkündigt werden konnte. Und Reinhard Bonnke hat offensichtlich 8 Jahre sich vorbereitet auf einen sogenannten Feldzug, also zu Deutsch Evangelisation. Und es kamen kaum, wenn überhaupt 100 Leute zum Glauben. Und es war vor vielleicht 1,5 Jahren, da war David Demian dort und den habe ich getroffen. Er hat davon Zeugnis gegeben, sie haben 2 Monate Vorbereitung gehabt und hunderte Japaner sind zum Glauben gekommen und sie hatten die Unterstützung von 1000 Rotchinesen vom Festland. Und seither geht's ab. Jeden Tag kommen Japaner zum Glauben. Die Letzten werden die Ersten sein. Was vorher Missionare, die dorthin gegangen sind, die Zähne ausgebissen, was nicht gelaufen ist, jetzt ist Gnadenzeit auch für Japan. Und so haben wir gehört, ja, dass auch Moslems in Deutschland zum Glauben kommen. Und das ist gut so. Und wir dürfen weiter dranbleiben. Noch nicht im großen Stil und großen Maße. Und auch die deutsche Bevölkerung ist noch nicht so offen, wie wir es haben wollten. Ich habe auch ein kleineres oder könnte auch sagen, vielleicht ein größeres Wunder erlebt. Jetzt erst am Freitag. Am Freitag war ich in Beutelsbach in der katholischen Kirche bei einem Lobpreisabend und ich habe das Thema Gebet gemacht. Das ausgerechnet in Weinstadt, wo ich herkomme. Und dort haben wir uns dann nachher unterhalten noch, so bis beim Ständerling. Und die Leute sagten, ja, in der Firma selbst, Leute, die sich Atheisten nennen, man kann hier offen über den Glauben mit ihnen reden. Etwas Neues. Also es hat schon begonnen, auch in Deutschland hat dieser Früh- und Spätregen begonnen, von dem wir gelesen haben im Joel 2. Und ihr wisst ja, dass das sowohl im Natürlichen auf Israel zutrifft und da fällt so viel Regen wie, was weiß ich, seit Jahrhunderten nicht mehr. Es ist sehr erstaunlich, was dort natürlich geschieht, aber auch als Symbol des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist ganz neu ausgegossen wird. Und so dürfen wir uns auch freuen auf die Zukunft und wir dürfen uns vorbereiten. Ja, wie können wir uns vorbereiten auf ein neues Ausgießen des Heiligen Geistes in Deutschland? Die Ausländer, die ich treffe von überall, die sagen, ja, ja, die Reformation, die hat in Deutschland begonnen, aber sie wurde nie vollendet. Und wer sich ein bisschen mit Martin Luther beschäftigt hat und mit der Geschichte weiß, dass mittendrin, es wurde das Evangelium gepredigt, dass wir durch Gnaden gerettet werden, nicht durch Leistung oder durch Ablass oder durch Geld oder durch sonst was, sondern aus Gnaden zum Glauben an Jesus kommen und die Vergebung haben. Das war revolutionierend. Aber dann mittendrin in dieser Reformation hat sich leider unser lieber Martin Luther eher den Fürsten anbefohlen und hat dann oft die Propheten, die aufgestanden sind, mächtig und die Apostel, die aufgestanden sind. Wir haben kaum Literatur, aber es ist so. Die sind aufgestanden, die wurden teilweise dann schon wieder von dieser neuen Staatskirche bekriegt und unter anderem auch die sogenannten Wiedertäufer auch Feste ersäuft, sowohl von katholischer wie evangelischer Seite. Und das ist eine große Schande und ich hoffe, dass das Wirken des Geistes nun weitergeht. Denn weltweit beten die Christen für uns Deutsche, dass auch in Deutschland die Reformation, die begonnen hat vor 500 Jahren, nächstes Jahr wird es ja 500 Jahre, dass die vollendet wird. Ich glaube das. Ich glaube das auch, wenn es vielleicht nichts zu hoffen oder zu glauben gibt, weil ich Gott kenne. Gott beginnt nicht etwas und führt es nicht zu Ende. Und deswegen sind auch die alten Verheißungen über unserem Leben Ja und Amen. Und darüber lebe ich und ich bin gespannt, wie das nun zugeht. Jetzt könnte es aber sein, dass der eine oder der andere unter uns sagt, ja, Entschuldigung, aber ich habe ganz andere Probleme gerade. Mir geht wieder die Zeit verloren, ich habe wieder mit Krankheit zu kämpfen oder mit sonst anderen Nöten gerade. Egal. Wo wir auch drin stehen. Ich sehe es als eine Gnadenzeit und Vorbereitungszeit, in der wir stehen. Aber versteht ihr? Mir war das immer lieber, ich konnte die Zeit richtig einordnen. Ich konnte auf etwas gefasst sein. Wenn wir zum Beispiel Sport getrieben haben und es traf uns von der Seite oder von hinten ein Schuss irgendwie, du, da haut's dich dann um. Wenn du aber den Gegner vor dir hast, dann kannst du dich abwehren. Und so ist es gut, wenn wir uns einstellen auf die neue Zeit, die kommt. Und für mich heißt es, ja, Jesus wird noch mehr der Mittelpunkt meines Lebens sein wie seither. Und das rate ich allen. Und was ich eben überraschend feststellte dort, dann in diesem, in Glamour katholischen Lobpreis, der Heilige Geist, der war mittels so stark wie dort wie hier oder wie in anderen Gemeinden. Warum? Weil die Menschen dort nicht von Maria geredet haben, von Jesus. und den Glauben an ihn und wie Jesus sie veränderte. Ja, jetzt können wir unser eigenes Bild machen. Da, wo Menschen Jesus lieben und sie offen sind für den Heiligen Geist, da kommt er auch. Egal in welche Kirche oder Gemeinschaft, dass sie stecken. Ist das nicht ermutigend, oder? Das ist doch ganz toll. Und so sehe ich, wie Gott seine Heiligen wunderbar führt. Und ich darf das in besonderer Weise jetzt erleben. Aber wie können wir uns jetzt also wirklich vorbereiten auf diese Gnadenzeit, die schon angebrochen ist, diese Erntezeit? Und drei Worte sind mir dazu eingefallen aus den Texten, die wir auch lesen wollen. Und ich denke, das ist auch so. Wir brauchen auf jeden Fall Geduld, Glaube und den Heiligen Geist. So will ich mal diese Predigt überschreiben. Geduld, Glaube und den Heiligen Geist. In Amos lesen wir auch diese Zeit. Ich beginne also mit einer alttestamentlichen Stelle. Amos 9, 11 bis 15. Eine sehr interessante Bibelstelle, wo das beschrieben wird. Also Amos 9 ab 11. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, so dass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da der Pflüger den Schnitter und der Traubenkelterer den Sämann ablösen wird. Dann werden die Berge von Must triefen und alle Hügel überfließen. Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land, und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Das ist wirklich ein Wort für unsere Zeit. Genau so ist es. Welche Bedeutung hat es, wenn es hier heißt, dass Gott die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten will? Wer sich ein bisschen auskennt im Alten Testament, da gab es also diese alte Stiftshütte zu Silo, wo auch der Samuel die Stimme Gottes hörte. Ich könnte euch erinnern, gell? Wo er seine Berufung bekam, und die blieb auch dort in Silo stehen, die alte Stiftshütte. Die wurde nie von dort abgebaut und nach Jerusalem gebracht. Sondern als dann ja diese Bundeslade von den Philistern wieder nach Jerusalem zurückgebracht wurde unter David, und da war ja das Schlimme, dass der eine, der die Bundeslade halten wurde, dann ums Leben kam, hat der David viel Opfer gebracht, um Gott zu versöhnen. Und er hat dann in Jerusalem, wo später der Tempel stand, ein Zelt aufgebaut. Und das wurde genannt die Hütte Davids. Und in diesem Zelt wurde Tag und Nacht Gott angebetet. Ihr könnt mal lesen in der Chronik, allein 1000 Sänger. Fast der ganze Stamm Levis hat dort Opfer gebracht, aber hauptsächlich Lobpreis und Anbetungsopfer. Tag und Nacht wurde gesungen. Da gab's tausende Instrumente, die da gespielt haben und alles Mögliche. Also ununterbrochen wurde dort Gott angebetet, in der Hütte Davids. Und nun heißt es kommt eine Zeit, wo Gott die zerfallene Hütte Davids wieder ausrichtet und aufrichtet. Ihr seid ja auch im Internet zu Hause, oder wenn ich jetzt mal in den Hauskreis komme oder so, dann spielt oft nicht der Plattenspieler, sondern das Laptop. Ne? da geht man dann in den Lobpreis-Channel hinein und was es alles gibt und hört den besten Lobpreis. Es gab noch nie eine Zeit, wo Gott so angebetet und so gepriesen wurde wie heute. Zu Millionen und Abermillionen. Vielleicht bringe ich euch mal den chinesischen Lobpreis mit. Ich habe da einige CDs zu Hause. Und da wird es euch frieren, wenn ihr dann hört. Die, so wie die früher gekämpft haben, die Chinesen, so machen die jetzt Lobpreis. Da friert's dich. Da siehst du schon im Geist die Armeen Gottes marschieren, wenn die Gott loben und preisen. So wie sie halt sind. Und so wie ich es erleben durfte in München, wenn die Ägypter den arabischen Lobpreis gesungen haben auf Arabisch, da friert's dich auch. Leute, 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 was hier geschieht, weltweit, es wird die Hütte Davids wieder aufgebaut. Also nicht nur allein in Israel, auch da gibt's immer mehr messianische Juden und messianische Araber, nenne ich sie immer, die an Jesus glauben. Immer mehr wird Gott gelobt und gepriesen weltweit. Also sehen wir doch auf das, was Gott tut und nicht, was der Teufel vermag, ne? Die Hütte Davids wird aufgebaut. Und nicht nur hier bei uns. Und so ist es so wichtig, dass wir Gott loben und preisen. Und so hatte ich es auch, kann sein, ich habe das hier schon erwähnt, in München erlebt, vorher in Jerusalem und dann in München. Aber unser Lobpreis war 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Und es wurde uns nicht langweilig. Noch nie habe ich sowas erlebt. Also du wirst gebadet in der Gegenwart Gottes. Wie wenn du im Strom des Lebens schwimmst. Und das ist die Hütte Davids, die neu aufgebaut wird und schon steht, weltweit. Wie viele Gebetshäuser gibt's, wo täglich 24 Stunden gebetet wird? Und neue Gebetshäuser entstehen auch in Deutschland und weltweit. Und es ist eine riesige Sache, die hier gerade steht. Also die Ernte, die bevorsteht oder die schon eingeholt wird weltweit, die wird vorbereitet im Lobe Gottes. Und dann heißt es, dass nicht nur die alten Trümmer wieder aufgebaut werden und wenn ihr nach Israel kommt und ich komme seit 1980 dorthin immer wieder, dann ist es so erstaunlich, was wir auch im Natürlichen dort sehen. Es ist unglaublich. Wo früher die kahlen Hügel waren, Richtung Galiläa, da denkst du, du fährst doch in Schwarzwald. Sowas, da kann ich nicht mehr, da muss ich nur noch weinen, wenn ich das sehe. Wie auch das Land grünt und blüht und wie der Segen Gottes auf Israel ist. Und darum sagt die Schrift, habt auch ein Auge auf die Führung Israels und seid Freunde Israels. Die Juden sind auch keine perfekteren Menschen wie wir. Das wissen wir genauso. Sie brauchen genauso Jesus wie wir alle. Sie brauchen alle Vergebung. Aber wir sehen, dass der Segen Gottes, des Allmächtigen, mächtig wirkt an Israel. Und vor allen Dingen auch in den arabischen Nationen, ich nenne es so mal, in diesem Gürtel. Es ist erstaunlich, was wir da alles erleben. Ich hatte letztes Mal auch schon was gesagt. Und dann kommt hier etwas ganz Erstaunliches, so dass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden. Masal Rebiai, der, ich denke, hat eine jüdische Mutter und einen arabischen Vater. Er war ein Waisenkind, den sie irgendwie aus Algerien adoptiert haben in die Schweiz und deswegen kann er auch Deutsch, ein sehr guter Bekannter von mir. Der sagte einmal, Edom ist der Stolz der arabischen Nationen. Und Edom repräsentiert auch den Islam. Seine Auslegung. Also, man kann das nachforschen. Und ich stimme dem einfach mal überein, weil hier heißt es, dass Gott auch den Überrest Edoms dem Volk Gottes in Besitz geben wird. Das heißt, hier wird vorausgesagt, dass auch die stolzen Moslems Jesus den Herrn finden. So lege ich das aus. Jesus den Herrn finden, dass sie zum Volke Gottes, zu uns, zu den Heiden und zu den messianischen Juden dazugefügt werden. Gerade die stolzen Nationen. Und das sehen wir vor unseren Augen. Ja, wie gesagt, ich berichte euch, kann sein, wenn nächstes Jahr eine große Konferenz ist in Ägypten, also da möchte ich eigentlich unbedingt dabei sein, hier unter, was weiß ich, 10.000 Araber und Ägypter. Da geht was ab. Und ihr sagt, ja, aber das ist doch gefährlich. Das ist richtig. Darum dürft ihr auch für mich beten. Ich werde am 7. bis 14. April mit Ingeborg nach Ankara gehen und dort einen Einsatz machen. Sie hat mich dann schon gefragt, ja, wie sei es dann mit den Bomben, die dort immer wieder explodieren? Und ich habe ja die Plätze, kenne ich genau, und da geht's mir natürlich nicht gut, wenn ich das sehe, weil dort war ich schon oft an dem Bus gestanden, wo da das letzte Attentat war in Ankara. Wenn du das weißt, wenn du das kennst, wenn du da schon oft dort gestanden bist, wenn dort immer unser Treffpunkt war, jeden Tag, dann wird's ein bisschen anders, oder? Also betet einfach für uns, aber ich habe jetzt keine Sorge, der Herr will, dass wir dorthin gehen, dann überleben wir auch. Aber es ist wirklich so, die Herausforderungen kommen. Und es ist doch gut, wenn wir im Wille Gottes sind, unter seinem Schutz, oder? Ja, es könnte auch in Deutschland sein, dass wir göttlichen Schutz brauchen, gell Thomas? Die Polizei kann uns nicht überall schützen. Deswegen ist es wichtig, dass wir ganz nahe bei Gott sind, dass wir im Willen Jesu sind und was wir das Positive sehen. Und so freue ich mich. Und aber auch über alle Heidenvölker. Auch das sagen sie weltweit, die prophetischen Leute, dass wirklich viele, viele Heidenvölker genauso den Namen des Herrn, den Gottes Israels, kennenlernen und den Namen des Retters Jesus Christus. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und nun kommt eine unwahrscheinliche Verheißung da drin, nämlich zur gleichen Zeit wird gepflügt und geerntet. Es wird gekelterter Wein, wird praktisch gekeltert und gleichzeitig wird der Same aufs Land ausgestreut. Was heißt das für uns? Nämlich, dass wir sowohl das Wort Gottes ausstreuen, aber gleichzeitig die Ernte einholen. Also das, was es in der Natur kaum gibt, nämlich dass gleichzeitig gesät und geerntet wird, das sagt der Geist Gottes uns. Also ihr könnt euch auf was einstellen. Es ist unwahrscheinlich. Und wir sehen, dass dann dieser Überfluss kommt. Übrigens, die Trauben und alles, was hier diese Weinberge, die hier beschrieben werden, die habe ich vor 3 Jahren alle gesehen, als ich in Samarien war, in diesen Gebieten. Manchmal hatten wir einen gepanzerten Bus, weil das notwendig war, wegen den Heckenschützen. Aber es ist wirklich unwahrscheinlich, wie das auch geschieht in Israel, dass wirklich sowohl die natürlichen wie die geistlichen Früchte reifen. Und für mich ein großer Trost. Ihr werdet in den nächsten Jahren sehen, dass die Auseinandersetzung um Israel noch zunehmen wird. Ihr werdet auch erleben, dass Israel angegriffen wird. Wahrscheinlich für kurze Zeit sogar besiegt werden wird. Aber dann denkt immer an das, was hier im Amos steht. Nämlich, ich werde sie in ihr Land einpflanzen, sagt Gott der Allmächtige. Und sie werden nicht mehr dort ausgerissen werden. Also die Juden, Israelis werden nie mehr aus ihrem Land vertrieben werden. Okay, das ist mein Trost. Aber sie müssen einiges mitmachen. Und ich denke, die Völker drumherum auch. Also so seht ihr, wie Altes und Neues Testament zusammenkommt. Nun könnte einer sagen, na ja, da ist so sehr gewagt, was du machst, also deine Auslegungen dann vom Alten Testament, wo steht das im Neuen Testament? Deswegen gehen wir jetzt in Jakobus 5, dort steht es im Neuen Testament. Weil ihr seht, wir müssen immer die Bibel als Ganzes sehen und wir brauchen sicher auch den Heiligen Geist und die Zusammenhänge, um das zu verstehen. In Jakobus 5 heißt es, ab Vers 7, haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis dass der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. So steht es im Neuen Testament. Also passt das doch ganz, ganz, ganz genau. Hier heißt es in diesen paar Versen immer wieder, und das war ja meine erste Unterschrift, die erste Überschrift, nämlich Geduld, Geduld. Seid geduldig, fasst euch in Geduld oder in Geduld stärkt eure Herzen. Ihr seht also, in dieser Zeit ist es ganz, ganz arg wichtig, dass wir geduldig sind in einer Zeit, wo wir vielleicht wir noch nicht sehen. Weltweit, die sehen sehr viel. Und wenn ihr mal ins Internet geht, über Joel News zum Beispiel, könnt ihr mal googeln. Ist sehr interessant, oder gibt's dir die Tageslese mit interessanten Sachen. Und da könnt ihr Videoclips anschauen, wenn ihr ein bisschen Englisch kennt, aber man versteht es dann schon einigermaßen. Und da könnt ihr sehen, da könntet ihr jetzt stundenlang von Wundern sehen, die Gott tut. Ein dänischer Pastor, der hatte die Nase voll von seiner Freikirche. Und hat gesagt, ich predige nicht mehr Sonntag für Sonntag. Ich habe den Frust. Ich mache nichts mehr. Ich suche jetzt nur noch Gott. Und dann hat er irgendwie 40 Tage gefastet und gebetet und hat in den 40 Tagen nur die Apostelgeschichte gelesen. Von Anfang bis zum Ende und wieder durch. Ich weiß nicht, wie oft. Zum Ende hat er festgestellt, ich probiere es jetzt mal mit der Apostelgeschichte. Seither, das heißt, wie heißt es, entweder die letzte Reformation oder so ähnlich heißt es. Also unter Reformation könnt ihr mal googeln. Ja, die letzte Reformation. Und da erlebt ihr also Dinge. Ihr erlebt wie in der Bibel, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Dämonen ausfahren auf der Straße, wie die Leute dann gleich getauft werden, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Da könntet ihr, wenn ihr Zeit habt, überhaupt ihr Rentner, vielleicht könnt ihr euch ermutigen. Also ich muss immer gucken, dass mir die Zeit nicht davon geht, weil ich komme da schon nicht mehr weg. Und wir brauchen solche Ermutigung, versteht ihr? Was Gott schon tut. Und auch in Dänemark kommen durch die kleinen Gruppen, die kommen laufend zum Glauben. Und die gründen jetzt keine eigene Kirche. Versteht ihr? Sondern die bilden das Reich Gottes und schauen, dass die Leute dann vor Ort in ihre Gemeinden gehen. Oder sie bilden dann Teams, die wieder ausgehen. Und die machen genau das hier. Und sie riskieren was? Und sie sagen, wenn wir mit sogenannten Ungläubigen beten, ist der Heilungserfolg 10-mal mehr wie bei den Gläubigen. Sie haben gar keine Lust mehr, in den Gemeinden zu beten, weil die Leute außerhalb so schnell gläubig werden und auch geheilt werden als Zeichen von Gott. Also wir müssen wieder zurück. Und ich bete immer, Herr, mach mich doch jetzt auch so mutig wie die Leute, die das tun. Also ermutigt euch in dieser Zeit. Wir brauchen Ermutigung. Und wir brauchen Geduld. Denn als sie dann was riskiert haben, kam der Heilige Geist ihnen zu Hilfe. Und das kann ich euch auch sagen. Ich habe jetzt wieder Bekannte, die waren jetzt in Moldawien und Ukraine, die sagen, wenn wir mit Leuten gebetet haben, das war die große Ausnahme, wenn keiner geheilt wurde. Leute, die gehen zu unserem Netzwerk, werden wir nächstes Mal hören, wenn sie berichten. Die haben Unwahrscheinliches erlebt, auch in einer messianischen Gemeinde mit 1000 Mitgliedern, also messianische Juden. Und das ist unwahrscheinlich, was die erleben. Und die Leute kommen nebenher zum Glauben. Ich habe das auch erlebt, dass im Ausland irgendwie geht's viel leichter wie hier. Die machen das Gleiche wie hier und es geschehen die Wunder. Und so sind wir sehr, sehr ermutigt. Und dieser Herbst und die Frühjahrsregen, der kommt auch auf unser Land. Aber wir brauchen auch Geduld, indem wir unsere Herzen stärken im Glauben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht mit mir. Manchmal denke ich, oh Mann, so viele Jahre warten wir schon. Wir waren da auch im Gespräch. Ja, schon vor 30 Jahren haben wir erwartet eine mächtige Ausgießung des Geistes. Also schon 35 Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und was ist geschehen? Man kann nicht sagen, dass nichts geschehen ist, aber nicht so, wie wir es erwartet haben. Es hat sich schon etwas in der deutschen Landschaft verändert, auch was Geistesaufbrüche anbetrifft. Und es wurden viele neue Gemeinden gegründet, das stimmt schon. Und was wir jetzt sehen in den letzten Jahren, ist, dass die Christen eins werden in der Liebe zu Jesus, was ich ja auch immer wieder sage. Da fragt kein Mensch, ob du evangelisch, katholisch, freikirchlich bist. Das interessiert überhaupt niemand. Sondern wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du zu Gottes Volk? Wie stehst du zum Heiligen Geist? Das ist die Frage. Und gehen wir miteinander voran? Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir einander ermutigen, im Glauben voranzugehen und weiter zu glauben. Versteht ihr? Gestern waren wir in Nördlingen und haben da drüber unser Thema war über ein paar Stunden, wie widerstehe ich okkulten Angriffen, weil dort ist sehr viel okkultes Zeug, bei uns wahrscheinlich auch, nur nehmen wir es nicht mehr so wahr. Und da war auch immer wieder die Frage, ja, und müssen wir dann Angst haben, wenn die Hexenzirkel uns verfluchen und diese und jenes. Ja, und guck mal, und jetzt geht was kaputt oder passiert ein Unglück, haben sie uns verflucht und lauter so. Das war so das Thema über fast 4 Stunden. Und dann haben wir eines festgestellt, das Problem ist unser Glaube. Was glauben wir? Das, was wir glauben, empfangen wir. Wenn wir meinen, dass der Feind viel Anrechte an uns hätte und machen könnte mit uns, was er will, dann wird er es auch tun, wenn wir Angst gar haben. Aber es ist wichtig, dass unser Verhältnis zu Jesus stimmt. Wir nicht in Sünde leben. Wenn wir in Sünde leben, dann schützt uns kein Mensch vor okkulten Angriffen. Das sage ich euch. Wer will euch da schützen? Es sind offene Türen. Wir müssen clean bleiben. Es ist wichtig, dass wir uns täglich reinigen lassen durch das Blut Jesu. Die Türen verschlossen. Und dann wissen wir, okay, wenn hier die feurigen Pfeile des Feindes auf uns abgeschossen werden, und die werden abgeschossen, dann bratzelt das außen, aber wir sind geschützt durch den Schild des Glaubens. Ja? Epheser 6, stimmt's? Jawohl. Könnt ihr die feurigen Brandpfeile ablöschen. Und auslöschen. Es ist also wichtig, dass wir glauben, dass Gott uns schützen kann, dass Jesus uns umgibt von allen Seiten. Und darum ist es wichtig, dass unsere Herzen im Glauben gestärkt werden. Denn hier heißt es, das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Also auf jeden Fall 2000 Jahre näher, als Jakobus es geschrieben hat, oder? Und wir merken aber auch, also alle Christen sagen, Leute, Jesus kommt bald wieder und er kommt schnell wieder. Habt ihr das gesehen, wie die Chips jetzt eingepflanzt werden? Hier zwischenzeitlich, ihr habt es gesehen im Fernsehen, da wurde es gezeigt, hier da zwischendrin. Ja, und sagen sie, guck mal, das ist so praktisch. Hat er gesehen, wie er seine Türe zu Hause aufmacht, wie er damit bezahlt und alles Paletti. Habt ihr gehört, wie das Bargeld abgeschafft werden soll? Die 500-Euro-Scheine werden natürlich schon eingestampft und so weiter und so fort. Ich hab's euch gesagt, es kommt alles. Es kommt, was in der Offenbarung steht. Und heute ist die Technik schon da. Schon da. Seit ich ein bisschen neugieriger bin wie der Technik, vorher habe ich das alles meiner Frau überlassen, wenn ich da mich irgendwo anmelden will und irgendein Portal öffnen will, dann heißt es erst, da muss ich ankreuzen, dass ich die Erlaubnis gebe, dass meine Daten benutzt werden. Kann euch das schon mal vor oder überlässt ihr das, macht ihr bloß da hier schnell der Haken hin? Überall, ja. Also soweit es geht, nicht mit mir. Okay? Dann sei weggeklickt. Schon verloren. Es wird genug erfasst, aber wir werden weltweit erfasst. Das ist so, Leute. Weltweit werden wir erfasst von den Systemen. Und wir sind da mit drin. Wir sind da drin. Das ist einfach so. Deswegen ist es wirklich wichtig, sich in diesen Tagen ganz auf Jesus Christus auszurichten, aufzurichten. Dann heißt Vers 9, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister. Damit Gott euch nicht verurteilen muss, denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Das ist das Nächste, dass es im, ich sage immer Leib Christi oder in den Gemeinden, gibt's viel Grund, übereinander zu klagen. Das stimmt leider. Aber sollen wir nicht? Was sollen wir dann tun? Betet füreinander. Betet füreinander, vergebt einander. Das ist gut. Und ich durfte das auch wieder erleben in einem Pastorenfrühstück, wo wir waren in Backnang, wo wir jetzt ganz vereint auch zusammen mit meinem Nachfolger gefrühstückt haben, ganz entspannt. Und auch anderen Dingen. Also wo wir auch schlechte Erfahrungen machen, klagt nicht, sondern betet. Übrigens, beklagt euch auch nicht über okkulte Angriffe, sondern betet für die Leute. Sie sollen zum Glauben an Jesus kommen. Das ist jetzt meine neueste Kampftaktik. Ich bete also für Leute, die ich weiß, die aktiv sind im Okkulten. Irgendwie weiß ich das und hat mir Gott die gezeigt. Und dann bete ich für die jetzt. Ich bete nicht mehr gegen sie, sondern für sie. Ich segne sie und ich bete, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Und da ich sie persönlich kenne, vielleicht kann der Herr mich gebrauchen. Das tue ich jetzt. Nicht mehr für die sogenannten Feinde des Evangeliums gegen die beten, sondern für sie beten. Segnet sie. Segnet, sagt nicht Jesus, segnet ihr euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Das ist unser neuer Lebensstil. Und so machen wir es auch bei den lieben Geschwistern, die wir uns auch nicht aussuchen können. Ne? Die müssen uns ja auch ertragen, gell? Nicht nur wir sie. Also man möge das immer bedenken. Und von daher ist es so wichtig, dass wir nicht jammern oder einander anklagen auch. Selbst im Gebet sollen wir das nicht machen. Sollen wir sie nicht anklagen, denn wir alle, der Richter steht vor der Tür, da meine ich nicht nur die anderen, auch wir müssen uns verantworten für unser Leben. Wissen wir das? Ja. Und da möchte ich wirklich auf der richtigen Seite sein. Und so haben wir das doch mit allen Leuten beschlossen, mit denen wir irgendwann Krach hatten oder die uns irgendwann mal verletzten, haben wir gesagt, wir schließen heute Frieden, weil sonst wird es später schwierig im Himmel miteinander. Und wer weiß schon, wer da im Himmel neben dir sitzt. Das kannst du nie wissen. Ich weiß auch nicht. Und von daher ist es wirklich gut, mit allen Menschen in Frieden zu leben und in Vergebung und nicht zu jammern. Also betet für die, die euch auf die Nerven gehen und wünscht ihnen Gutes. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, jetzt kommt es auch noch, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. So. Das ist nun der Schluss mit diesem. Seht ihr, wir sollen also auch Geduld beweisen im Leiden. Das große Problem, wenn wir die Bibel lesen, alles was Rang und Namen hat in der Bibel, alles was groß war, große oder kleine Propheten, große oder kleine Apostel oder wie sie alle genannt haben, die haben alles, einen Punkt haben sie alle gemeinsam. Wisst ihr was? Sie haben alle gelitten, um Gottes Willen oder um Jesu Willen. Das ist nun ein Problem. Da wir doch gerne in ihren Reihen sind, oder? Schon. Es ist also auch wichtig, dass wir sagen, ja, wir sind auch bereit zu leiten. Und wenn heute schon Ausländer in Deutschland um ihres Glaubens willen geschlagen werden, und da meine ich nicht Moslems, sondern Christen von Moslems, dann können sie auch uns mal treffen. Nehmt das zum Beispiel, macht euch bereit, soweit man das kann, auch Nachteile in Kauf zu nehmen um Jesu willen. Hier sagt der Jakobus, Leute, das sind bloß Prüfungen. Es sind Prüfungen. Und geprüft wird normalerweise was Edles. Also die Metaller unter uns, die wissen, wer prüft schon Schrott. Aber Gold oder Edelsteine, soweit ich weiß, die werden geprüft. Also wenn du also ein Goldstück bist, eine Perle in Gottes Hand, dann wirst du wahrscheinlich auch geprüft, weil du so wertvoll bist. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Wir werden geprüft von Gott, nicht weil wir Schrott sind, sondern weil wir wertvoll sind, okay? Also zum Guten hin. Und das heißt dann, wenn das Metall verunreinigt ist, dann muss man es halt erhitzen, bis die Schlacke rauskommt. So ist es halt. Bei Gott auch. Damit wir einen höheren Reinheitsgrad noch haben. Aber wir sollen standhaft bleiben. Und bei Hiob wissen wir, dass er geprüft wurde auf drei Ebenen. Er wurde geprüft in seiner Gesundheit. Er wurde geprüft in seiner Familie. Und er wurde geprüft in seinem Vermögen. Stimmt's? Alles drei hat er dann doppelt vom Herrn wiederbekommen. Ob das so bei uns so ist, auf diesen drei Ebenen, weiß ich nicht. Aber spätestens im Himmel dann, wo unsere wahren Schätze liegen. Ne? Also ihr seht, es könnte schon sein. Aber in dieser Prüfungszeit bleibt standhaft. Bleibt standhaft. Denn unser Gott ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Und so kennt er unser Leben ganz genau. Wir sind nicht dem Zufall ausgeliefert. Der Herr meint es gut und er führt es bei uns zum guten Ende. Das will er wenigstens. Er will es bei jedem Einzelnen zum guten Ende führen. Amen. Wollen wir aufstehen und beten?